Der Molge, auch von meiner Seite. Zwischen Himmel und Erde, wir stehen noch in diesem Kampf. Veränderndes Gebet oder Gebet verändert. Eines sei vorweg gesagt. Wenn du heute Morgen nach Hause gehst und denkst, oh, ich muss mehr beten, dann habe ich etwas falsch gemacht. Aber wenn du nach Hause gehst und denkst, wow, ich will mehr mit diesem wunderbaren Gott in Verbindung sein, ich will mehr mich eins machen mit ihm, dann haben wir uns richtig verstanden. Lesen wir ein Gleichnis, das Jesus erzählte, um seinen Jüngern zu lehren, dass sie im Gebet dranbleiben sollen und nicht mutlos oder entmutigt werden sollen. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er den Glauben finden auf Erden? Lukas 18:1-8. Zwei Dinge haben mich an diesem Gleichnis etwas verwirrt. Erstens, Lukas führt ja dieses Gleichnis ein, indem er sagt, dass Jesus sagen wollte, dass wir unablässig beten sollten, ohne sich zu entmutigen. Das war also der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählte. Jesu Fazit geht dann aber in eine andere Richtung. Er sagt nämlich: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden auf Erden? Das zweite leicht Verwirrliche an diesem Gleichnis finde ich, dass Jesus sagt: Gott wird dafür sorgen, dass seine Kinder schnell zu ihrem Recht kommen. Aber eigentlich ist doch das gerade ein Gleichnis vom Dranbleiben. Die Witwe wird ja gerade erwähnt, weil sie dauernd wieder geht. Also ein scheinbarer Widerspruch. Diese beiden verwirrlichen Dinge, die möchten wir heute Morgen etwas genauer anschauen. Außerdem befassen wir uns über das Gebet ganz allgemein. Und zum Schluss noch, mit was für Hindernisgründe wir alle immer wieder konfrontiert sind. Zuerst zum Gleichnis. Ich bin mir ganz sicher, Jesus hat dieses Gleichnis, wollte mit diesem Gleichnis nicht andeuten, dass wir einfach genug häufig ein Gebet in den Automaten einwerfen sollen, bis dann endlich, zwar widerwillig, aber dennoch dieses Resultat zum Vorschein kommt. Da entsteht ein Bild, dass die Bibel eigentlich ganz anders zeigt vom Gebet und auch von Gott. Das eigentlich so, dieses Bildnis, eigentlich möchte der Richter gar nicht. Ja, Gott will eigentlich auch nicht. Wir müssen ihm nur genug lästig sein und dann gibt er dann irgendwann nach. Das deckt sich nicht mit anderen Aussagen aus der Bibel. Dazu wollen wir dann uns später noch genauere Gedanken machen. Schauen wir uns erst die Begebenheit etwas tiefer an. Diese Geschichte ist ja ein Gleichnis. Und Gleichnisse können wir nicht 1:1 auslegen. Da ist ein Kerngedanke drin. Und diesen Kerngedanken wird veranschaulicht mit einem Bildnis. Und diesem wollen wir heute etwas näher auf die Spur kommen. Da kommt zuerst einmal die Witwe vor. Witwen sind in der Bibel ein Symbol für Hilflosigkeit. In der Bibel ist immer die Witwe eigentlich eine arme Frau. Und somit steht sie symbolhaft für eine schutzbedürftige, hilfsbedürftige, gefährdete Person, die einem Mächtigen gegenübersteht, eben diesem ungerechten Richter. Über das konkrete Anliegen dieser Witwe erfahrt man nichts. Untypisch war das sicher nicht, dass Witwen für ihr Recht kämpfen mussten. Ihr Verhalten hingegen ist schon recht untypisch. Sie bettelt nicht, sie drängt. Sie will nicht Mitleid, sie will ihr Recht. Im Gleichnis steht dieser Richter nicht einer friedsamen, sanftmütigen Frau gegenüber, die gewaltlos um ihr Recht bettelt. Eigentlich das ins Gesicht schlagen, von dem, was der Richter Angst hat, das ist ziemlich gewalttätig. Also die scheinbar schwache Witwe wird hier im Vergleich zum mächtigen Richter doch etwas stark dargestellt. Und ich finde das total interessant, dass Jesus gerade so eine Frau nimmt, die eigentlich nicht unbedingt so der typische Christ verkörpert, so sanftmütig und hilflos und um Gnade flehend quasi. Die rückt ihm richtig auf die Pelle. Ganz ähnlich ist das ja auch im Gleichnis, wo es auch ums Gebet geht, wo jemand Besuch bekommt mitten in der Nacht. Der geht dann zum Freund, ganz ungeniert, und klopft an die Tür in der Mitternacht und sagt, hey, gib mir ein bisschen Brot, ich muss meinen Besuch verköstigen. Also Jesus ruft uns in verschiedenen Gleichnissen auf. Wir dürfen es wagen, wir dürfen dreist bitten, wir dürfen da richtig anklopfen und etwas fordern. Ganz ungeniert. Und die allermeisten von uns haben sich auch schon mit dieser Witwe irgendwie, können sich mit dieser Witwe identifizieren. Sind wir nicht alle schon mal irgendwo angestanden, fühlten uns machtlos jemandem gegenüber und haben gedacht, ja, wir haben gar keinen Einfluss. Und da will uns Jesus eben gerade Mut machen, dran zu bleiben und mutig vorwärts zu gehen und immer wieder anzuklopfen. Die zweite Hauptfigur in dieser Geschichte ist der Richter. Arrogant und ungerecht. Obwohl er eigentlich von Berufs wegen für Gerechtigkeit einstehen müsste, ignoriert er Gott und die Menschen. Sein inneres Selbstgespräch: Wenn ich auch keine Ehrfurcht vor Gott habe und keinen Respekt vor den Menschen, will ich doch der Witwe ihr Recht geben, weil sie mir so lästig ist. Sonst kommt sie und schlägt mir am Ende noch ins Gesicht. Also dieses innere Selbstgespräch spricht nicht gerade von einem Gerechtigkeitssinn oder Einsicht, dass er der Witwe Recht verschaffen müsste, weil er ihr eigentlich dieses Recht schuldig ist. Und Jesus vergleicht ja eigentlich in diesem Gleichnis den Richter mit Gott. Aber er deutet keineswegs an, dass Gott genauso ist, dass er sich nicht um Gerechtigkeit kümmert und dass wir ihm eben nur so lange lästig sein müssen, bis er endlich einwilligt. Nein, er sagt, wenn sogar dieser böse Mensch, dieser freche Kerl, dieser Witwe Recht verschafft, wie viel mehr unser liebevoller Gott, der sich ja um Gerechtigkeit kümmert. Was ich auch echt ein bisschen verwirrlich finde, ist, dass Jesus sagt, dass Gott seinen Kindern, die ja eben Tag und Nacht zu ihm rufen, Recht schaffen wird, und dann hängt er noch die Frage an. Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage es euch gerade ehrlich. Wenn ich diese Frage beantworten müsste, würde ich sagen, ja, manchmal finde ich schon. Manchmal geht es schon ganz schön lange, bis meine Gebete erhört werden. Ich nehme an, das ist die Realität von euch allen. Eigentlich glauben wir im Kopf, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. Matthäus 21,22. Aber unsere Erfahrung sagt manchmal etwas anderes. Zum Beispiel, trotz Gebet keinen Parkplatz gefunden. Trotz Gebet ist das Wetter schlecht. Trotz Gebet den Job nicht bekommen. Oder viel, viel schlimmer noch, trotz Gebet, ein lieber Mensch wurde bis jetzt noch nicht geheilt. Oder meine persönliche Erfahrung, trotz x tausenden Gebeten, also unübertrieben, bete ich immer noch für meine Eltern und meinen Bruder, dass sie sich endlich bekehren. Ohne sichtbaren Erfolg. Wahrscheinlich hätten alle von euch solche Beispiele, wo Gebete noch nicht erhört worden sind. Und was geschieht da mit uns? Wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann macht das etwas mit uns. Dann können wir enttäuscht werden. Unsere Gebete werden dann vielleicht immer mehr zu leeren Phrasen. Wir sind zwar treu, aber nicht wirklich voller Glauben. Wenn diese Verheißung zum Gebet in der Bibel nicht mit unseren Erfahrungen übereinstimmen, dann kann uns das ganz schön lähmen, schlimmstenfalls sogar unseren Glauben rauben. Und da kommt eben Jesu Frage als Fazit zu diesem Gleichnis wieder ins Spiel. Wird er Glauben finden, wenn er zurückkommt? Es heißt da nicht, meinst du, wird er Leute finden, die beten, was das Zeug hält, die dranbleiben? Nein, er sagt, wird er Glauben finden? Und ich denke, das ist der Schlüssel. Darum ist das Gleichnis ein Gleichnis zum Dranbleiben und Glauben haben. Jesus hat gesagt, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie, im Gleichnis lesen wir, dass sie unablässig beten sollen, ohne sich entmutigen zu lassen. Unerhörte Gebete können uns ganz schön entmutigen. Da können wir ganz schön enttäuscht sein. Aber Jesus ruft gerade dazu auf, dran zu bleiben und im Glauben dran zu bleiben. Jesus ruft auf, zum Weiterbeten und der Entmutigung keinen Raum zu lassen. Gerade so, wie der Edison dann gesagt hat irgendwann mal, ich bin nicht gescheitert, ich habe lediglich 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktionieren. So viel Mal hat er probiert, bis er endlich die Glühbirne erfunden hat. Wir können schauen, wo wir wollen. Erfolgreiche Menschen sind solche, die nicht so schnell aufgeben. Die immer dranbleiben. Darum unterschätze niemals die Kraft der Beharrlichkeit. Und so habe ich mich entschieden, fast täglich für meine Eltern und meinen Bruder zu beten. Und zwar nicht nur treu zu beten, sondern zu glauben, dass sie nicht sterben werden, ohne eine innere Berührung mit dem lebendigen Gott zu haben. Es fällt mir nämlich eigentlich leichter, das zu glauben, als zu glauben, ich bete 30 Jahre vergeblich, am Schluss nützt es alles nichts. Ich erwarte, dass Gott diese Gebete irgendwann erhöht, auch wenn ich es vielleicht nicht sichtbar so sehe. Und letztes Jahr habe ich ganz wunderbares Zeugnis zu meiner persönlichen Ermutigung gehört. In einem Seminar, ging eigentlich gar nicht um das, aber da hat jemand wie so nebenbei gesagt, dass sie jahrelang für ihren Vater gebetet hat. Und mit über 90 hat er sich bekehrt, nur ein paar Tage bevor er gestorben ist. Da habe ich gedacht, wow, eigentlich jammerschade natürlich für die ganzen Jahre ohne Jesus, aber herrlich für die Ewigkeit. Und so gnädig ist unser Gott. Er erhört unsere Gebete. Bezüglich unseres Zeitverständnisses habe ich mal einen lustigen oder guten Cartoon gesehen. Ich habe versucht, ihn hier ein bisschen nachzumachen. Da war ein Junge, der hat zu Gott gesagt, Gott, stimmt es, dass für dich ein Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag? Gott war zur Antwort, ja, das stimmt. Dann war seine Frage, Gott, stimmt es, dass du allmächtig bist? Gott hat zur Antwort gegeben, ja, auch das stimmt. Dann hat der Junge gesagt, Herr, kannst du mir 100 Franken schenken? Und Gottes Antwort war, klar, wart nur einen Tag. Wir sehen, Gottes Zeitverständnis ist ganz anders als unseres. Ein Grund, warum Gott nicht immer gleich alle unsere Gebete erhört, ist, weil er Gemeinschaft will mit uns. Gebet ist ja etwas, hat auch etwas mit Gemeinschaft zu tun. Er möchte nicht einfach zu einem Automaten reduziert werden, wo wir ein Gebet einwerfen und unten kommt das Resultat raus. Teresa von Avila hat etwas sehr Treffendes gesagt. Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil er uns liebt. Das finde ich wunderbar. Es ist ein Gespräch mit einem Freund, mit dem wir oft und gerne zusammen sind, weil da eine Liebesbeziehung ist, weil es uns in seiner Gegenwart wohl ist. Bis jetzt habe ich ja eher eigentlich von Fürbitte gesprochen, aber das geht mehr auch in den Gebetsstil von einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Es gibt nämlich, das ist ganz ein wichtiger Aspekt vom Gebet, einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Natürlich, ich würde es mich verletzen, wenn Jürg oder die Kinder nur zu mir kommen, wenn sie etwas wollen. Da würde ich schon denken, also es wäre nett, sie würden sonst auch mal mit mir reden, nicht nur immer bitte Mami mach, bitte tu, bitte hol und so. Es würde mich traurig machen. denke zwar, Gott tickt da schon auch ein bisschen anders. Ich glaube, es ehrt ihn trotzdem, wenn wir ihn bitten. Das lesen wir ja gerade in diesem Gleichnis und auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel werden wir immer auch wieder aufgerufen, Gott zu bitten. Zum Beispiel im Psalm 50:15, rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Oder Matthäus 7:7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Johannes 15:7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Um nur einige dieser Bibelverse zu nennen. Wir werden immer wieder aufgefordert, Gott zu bitten. Auch das Vaterunser, das Gebet, das ja Jesus uns lehrte, ist eigentlich auch ein Bittgebet. Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir ihn bitten, weil wir dadurch unsere Abhängigkeit zu ihm bekunden, weil wir dadurch unsere Armut und seinen Reichtum bekennen, unser Bankrott und seine Freigebigkeit. Wie gesagt, beim Gebet geht es vor allem auch um Gemeinschaft. Und manchmal ist es darum auch richtig schön, mit Gott zusammenzukommen. Einfach so. Einfach so, ohne einen konkreten Wunsch. Außer dem einen, mit ihm zusammen zu sein. Das sind für mich ganz kostbare Zeiten, das ist nicht stundenlang oder so, aber manchmal setze ich mich einfach oder lege mich aufs Sofa und sage, Herr, hier bin ich. Ich freue mich am Leben, ich freue mich an dir, ich freue mich, dass du es so gut mit mir meinst. Und habe einfach so ein bisschen Gemeinschaft mit dem Herrn. Das tut der Seele richtig wohl. Gebet ist Kommunikation und Kommunikation ist Gemeinschaft. Dies ist eines der wichtigsten und häufigsten Themen der Bibel. Kein Wunder, schließlich ist Gott ein Beziehungstyp. Und er ist immer auf Beziehung ausgelegt. Und beim Gebet geht es genau um das, um Gemeinschaft, um Beziehung. Kommunikation ist der Grundstein jeder Beziehung, auch unserer mit Gott. Ich glaube, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als wenn Menschen in einer Beziehung nicht mehr miteinander reden. Das ist der Tod einer Beziehung. Wenn da nicht mehr miteinander gesprochen wird, dann ist das der Abbruch von der Nähe. Reden hingegen ist ein Ausdruck von Verbundenheit. Das ist mit uns Menschen so und das ist mit Gott genauso. Das Gebetsbuch der Bibel, die 150 Psalmen, das lehrt uns auch das. Es geht um Gott, es geht um die Gemeinschaft mit ihm. Manchmal beginnt der Psalmist, sein Herz Gott auszuschütten, zu klagen, zu sagen, wie mies es ihm geht oder was auch immer. Und dann richtet er immer seinen Blick auf Gott und sagt, aber du, Herr, bist alles, was ich brauche. Aber du, Herr, meinst es so gut mit mir. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 63,2: Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt. So verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit meinem ganzen inwendigen Sein lechze ich nach Gott. Kennen wir das, wenn er dann kommt und uns wohltut? Es gibt nichts Schöneres als so eine Berührung, wenn sein Wasser über unsere dürre Seele kommt. Gebet verändert unsere Herzen. Und durch Gebet wird unsere Beziehung zum Vater lebendig. Indem wir bitten, suchen, ihn ehren, ihn danken, kommen wir in Gemeinschaft mit ihm und werden wir mehr und mehr in sein Bild umgestaltet. Manchmal ist es auch dran, dass wir im Gebet kämpfen, sogar weinen und flehen. Da gibt es gewaltige Zeugnisse von Menschen, die buchstäblich das Himmelreich an sich rissen. Tage oder Nächte lang flehend und weinend vor Gott lagen, bis er eingegriffen hat. Wer sich etwas mit der Erweckungsgeschichte beschäftigt, wird feststellen, erwecklichen Aufbrüchen ging immer eine enorme Gebetsbewegung voraus. Immer haben die Kinder Gottes erkannt, wie schlimm es um sie und um die Gesellschaft generell steht. Immer haben sie sich mit Gott eins gemacht und ihm da besonders um Gnade erbeten. Für Evan Roberts, eine der Hauptfiguren der Welsh-Erweckung 1904, in der sich immerhin innerhalb von 2 Jahren über 100.000 Menschen bekehrten, gehört Gebet und Erweckung zusammen. Er hat gesagt, es gibt nur einen Weg, Erweckung zu erlangen. Und das ist durch das Gebet. Durch einmütiges Gebet. Jede Gemeinde sollte einen Gebetskreis haben. Die Menschen müssen alles Gott hingeben. Die Kraft der Erweckung liegt im Gebet. Die Kraft der Erweckung, sie liegt im Gebet. Und Roberts selber war natürlich als Mann des Gebets bekannt. Ich glaube, wenn Gott etwas tun will, dann sucht er immer Menschen, die sich mit ihm verbünden, die sich mit ihm eins machen, die ihn darum flehen, dass er eingreifen kann. Gott sucht Mitwirkende. Warum das so ist, weiß ich nicht genau, aber ich denke, weil es uns einfach viel mehr Freude macht, wenn wir aktiv daran beteiligt sind, als wenn wir einfach nur Zuschauer oder Konsumenten sind. Das sieht man ja eigentlich auch im Leben von Jesus, wie er mit seinen Freunden umgegangen ist. Er hätte mit dem Finger schnippen können und die Münze für die Steuer des Kaisers wäre da gewesen. Aber nein, er hat zum Petrus gesagt, geh, fische einen Fisch und im Mund wirst du eine Münze finden. Er hat immer seine Freunde mit einbezogen, weil das uns eben glücklich macht. Also mich macht es glücklich, wenn ich spüre, Gott kann mich irgendwie gebrauchen. Das erfüllt einem doch richtig mit Freude. Gebet verändert uns, Gebet motiviert uns, Gebet setzt Glauben frei und Glauben setzt Gebet frei. Und so verändert Gebet uns und somit ganze Gemeinden. Wenn Gebet zum Lebensstil von uns wird, dann wird die Welt verändert, dann werden wir zu Weltveränderer. Und wenn wir es ganz genau nehmen, gibt es eigentlich gar keine Tätigkeit, die sinnvoller und effektiver und nachhaltiger wäre als Gebet. Im Gebet hat uns Gott einen Schlüssel gegeben. Da haben wir so viel Macht, Gottes Arm zu bewegen. Und das finde ich so schön, dass die Bibel uns so viel Freiheit gibt. Eigentlich sagt die Bibel nicht viel übers Beten, außer wir sollen es tun. Und zwar unablässig. Immer werden wir aufgefordert, betet ohne Unterlass und so weiter. Aber die Bibel sagt eigentlich nirgends, wie wir das tun sollen. Da lässt uns Gott alle Freiheit. Da haben wir Kreativität und Individualität. Das können wir alles ausleben, wie wir wollen. Jemand liebt es, laufen zu beten. Jemand liebt es, eine Stunde am Stück zu beten, ein anderer lieber 10 Minuten und dann wieder 10 Minuten und dann wieder 10 Minuten. Jemand liegt flach auf dem Boden. Das ist ganz egal. Da lässt uns die Bibel die Freiheit. Sie sagt einfach, betet. Betet ohne Unterlass. Das ist das einzige Gebot. Und sonst leben wir in der Freiheit der Kinder Gottes. Wir können das machen, wie wir wollen. Mir persönlich hilft es aber schon, wenn ich da einen konstanten Rhythmus habe, also meine fixe Gebetszeit. Persönlich habe ich es so, wenn ich aufwache am Morgen, dann fange ich gleich mal an zu beten. Dann bleibe ich noch ein bisschen liegen und finde es so schön, irgendwie im Bett noch mit Jesus zu reden. Und dann irgendwann stehe ich dann mal auf, mache mir einen Kaffee und bete weiter. Jörg geht in dieser Zeit meistens dann mit dem Hund spazieren und betet, macht seinen Gebetslauf. Anschließend nehmen wir uns Zeit und beten zusammen und dann essen wir Frühstück. Logischerweise heißt es aber nicht, dass ich dann den Rest vom Tag nicht mehr mit Gott rede, sondern ich versuche mit ihm immer wieder in Kontakt zu bleiben. Manchmal fällt mir das leichter, manchmal nicht, aber immer wieder stupst mich auch der Heilige Geist an, wenn ich Auto fahre zum Beispiel, dann ist das für mich meistens ganz eine gute Zeit, wo ich einfach bete, wenn ich koche. Oder wenn ich irgendwas mache, immer wieder versuche ich mit Jesus einfach zu sprechen, ihn in allem teilhaben zu lassen und zu hören, was er sagt. Oder oftmals nachts, also in letzter Zeit schlafe ich recht schlecht, da finde ich auch so eine gute Zeit zum Beten. Manchmal kommt mir etwas in den Sinn, wofür ich bete. Und manchmal habe ich da so meine Gebetslisten, das ist übrigens auch ein gutes Gedächtnistraining. fange dann an mit A, zum Beispiel für Amerika, Albanien, Afghanistan, dann mit B, Belgien, Benin oder andere Länder, wo wir mit B in den Sinn kommen, C, China, Chile und so weiter. Oder auch Personen, A für Ann, meine Tochter, B für Barbara oder Bea, meine Freundin oder und so weiter. Also das ist echt gut, da kann man so die ganze Liste, das ganze Alphabet durchgehen. Irgendwann schlaft man dann wieder ein. Also ich finde das eine ganz gute Sache. Was natürlich auch sehr hilft, dazu möchte ich alle ermutigen, so viel wie möglich in Sprachen zu beten. Weil das geht einfach so nebenbei. Da muss man gar nicht so viel überlegen, da kann man einfach drauf losschwatzen und manchmal geht das so fast ein bisschen automatisch. Also vor allem im Auto, oftmals, wenn ich schon den Zündschlüssel drehe, fängt es an so zu beten und das finde ich schön, dass das einfach so läuft. Nun wollen wir uns auch ein paar Hindernisse vor Augen halten, was uns am Gebet hindern könnte. Jesus fragte, wird der Menschensohn Glauben finden? Glaube ist ein Schlüssel zum Gebet. Wenn wir glauben, dann haben wir so wie was, eine innere Schau schon von einer Veränderung. Dann wollen wir das auch erleben. Glauben motiviert uns zum Gebet. Und Glauben erleichtert natürlich auch das Empfangen. Obwohl Gott natürlich in seiner Gnade auch manchmal viel mehr gibt, als das, für das, was wir geglaubt haben. Aber Glauben ist schon ein Schlüssel zum Gebet. Wir finden in der Bibel auch noch den interessanten Hinweis, dass es eine direkte Beziehung ist zwischen unserer Erkenntnis, wer Jesus ist, und unserem Bitten an ihn. Zur Frau am Brunnen hat er nämlich gesagt, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also da ist ein direkter Zusammenhang, wenn wir erkennen, wer Jesus ist, dann bitten wir ihn um dieses lebendige Wasser und um alles andere auch. Das, was wir brauchen, wenn wir erkennen, wer dieser wunderbare Jesus ist, dann haben wir es viel ringer zu beten. Ein gebetsloser Christ ist jemand, der noch nicht erkannt hat, wie viel da parat ist, wie viel Gott uns da geben will, wie viele Geschenke wir eigentlich im Himmel noch abholen können. Wie viel Freude es Gott bereitet, uns zu beschenken. Je mehr wir beten, desto mehr erkennen wir diesen Jesus. Und das ist so ein, nicht ein Teufelskreis, es ist ein Jesuskreis. Je mehr wir beten, desto mehr erkennen wir ihn, desto mehr beten wir wieder. Das dreht sich dann alles so, motiviert uns weiter und weiter. Jesaja hat uns auch gesagt, dass unsere Schuld uns trennen kann von Gott oder dass er nicht hört. In Jesaja 59 lesen wir, Vers 2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Da geht es natürlich um unbekannte Schuld. Sobald wir etwas bekannt haben, dann sind die Schulden vergeben und es interessiert Gott nicht mehr. Weiter spricht die Bibel auch über Beziehungskonflikte, die uns am Gebet hindern können. Wenn du, Jesus hat gesagt, wenn du vor dem Altar im Tempel stehst, um zu opfern, also um mit Gott Gemeinschaft zu haben, und es fällt dir mit einem Male ein, dass jemand etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer vor dem Altar liegen, geh zu dem Betreffenden und versöhne dich mit ihm. Erst dann komm zurück und bring Gott dein Opfer. Also mit anderen Worten, es ist Jesus wichtiger, dass wir uns zuerst mit dem Nachbar versöhnen und Sachen in Ordnung bringen, bevor wir mit ihm versuchen, etwas von ihm zu erhalten oder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Unvergebung, glaube ich, ist ein ganz großes Hindernis zum erhörlichen Gebet. Das finden wir ja auch im Zentrum vom Vater Unser, ist, denn wir vergeben uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also das Vergeben ist ganz ein großer Schlüssel. Dann gibt es natürlich noch einige Gründe mehr, die nicht in der Bibel erwähnt sind. Unsere Agenda ist zu voll. Wir haben schlicht keine Lust, kein Konzept, keine Zeit, kein weiß ich was, sind zu beschäftigt, keinen Glauben oder auch keine Fernbedienung zur Hand, um den Fernseher abzustellen. Das wäre jetzt zu mühsam, um aufzustehen. Es liegt mir natürlich fern, irgendjemandem Schuldgefühle zu machen, aber ich denke echt, wenn die Christenheit allgemein so viel Zeit ins Gebet investieren würde, wie wir ins Fernsehen schauen, dann sähe unsere Welt anders aus. Ich glaube echt, Gott hat uns da so einen wichtigen Schlüssel gegeben. Und wir sollten den unbedingt nutzen. Weil mit Gebet verändern wir die Welt. Durch Gebet setzen wir etwas frei. Und überleg dir mal, was hindert dich eigentlich an Gebet? Ist es zu langweilig? Hast du keine Zeit? Oder was ist es eigentlich, was uns tatsächlich hindert? Und da können wir auch ganz gewusst Schritte angehen. Wenn es zu langweilig ist, dann überleg dir, wie du das attraktiver gestalten könntest. Zu sprechen mit Jürg finde ich nicht langweilig. Also mit einer Person zu sprechen, die ich liebe, ist nicht langweilig. Es ist interessant. Manchmal gehört es zum Gebet auch dazu, zu hören. Was sagt denn Gott dazu? Was empfindet er? Ein Pianist soll gesagt haben, wenn ich einen Tag lang nicht übe, merke ich es. Wenn ich 2 Tage nicht übe, merkt es meine Umgebung. Wenn ich 3 Tage lang nicht übe, merkt es mein Publikum. Und analog zum Gebet ließe sich sagen, wenn ich einen Tag nicht bete, merkt es Gott. Wenn ich 2 Tage nicht bete, merke ich es. Und wenn ich 3 Tage lang nicht bete, dann merkt es meine Umgebung. Gebet verändert uns. Und nicht zu beten verändert uns auch. Und ich wünsche mir, dass Brieg und Umgebung merkt, dass hier Menschen sind, die beten. Dass hier etwas abgeht in der geistigen Welt. Ich habe mich dazu verpflichtet und ich hoffe, euch auch. Denn wir wollen Brieg und Umgebung erreichen. Und dazu braucht es Gebet. Und nun hier noch gerade ein kleiner Werbeeinschub. Am Dienstag um 18 Uhr treffen wir uns hier zum Gebet. Für die mögen, ist Open Prayer. Da könnt ihr kommen und gehen, wie ihr wollt. Ihr müsst euch nicht verpflichten, die ganze 1,5 Stunde hier zu sein. Ihr könnt auch nur für 10 Minuten kommen. Wenn ihr wollt, seid ihr herzlich willkommen natürlich. Die ganze Zeit zu bleiben, wenn ihr nicht Zeit habt so lange, dann geht ihr wieder, kein Problem. Aber 10 Minuten beten ist extrem gut investierte 10 Minuten. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass Jesus uns dieses Gleichnis weitererzählt hat, um uns zu ermutigen, frech und unablässig, resolut zu beten. Und er hat die Frage in den Raum gestellt, ob er Glauben finden wird, wenn er wiederkommt. Glauben lässt uns das Gebet als das effektive Mittel überhaupt erkennen. Und im Glauben bewegen wir das Herz Gottes. Wir haben verschiedene Formen vom Gebet ganz kurz angesprochen. Das gäbe natürlich eine Predigt für sich. Das Fürbittegebet, das Dankgebet, das Lobgebet oder einfach das Gebet, also das Zusammensein mit Gott, ohne irgendwie konkretes Anliegen. Wir haben gesehen, dass Gebet manchmal ein Kampf ist, aber manchmal auch purer Genuss sein kann. Weil im Gebet sind wir mit der fröhlichsten, freundlichsten, liebevollsten, ermutigsten Person zusammen, die es überhaupt nur gibt. Wir haben gesehen, dass uns vom Beten vieles abhalten kann. Ich denke, da hat jeder seine eigene Herausforderung. Besprecht doch das gerade in euren Lebensgruppen. Was hindert mich konkret und wie könnte ich das angehen, dass ich da effektiver beten kann? Mit einem schönen Zitat möchte ich nun zum Schluss kommen. Wenn wir beten, hört Gott mehr, als wir sagen. Beantwortet mehr, als warum wir gebetet hatten und gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Ich füge dem noch an, zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Wenn wir beten, hört Gott mehr, als wir sagen, beantwortet mehr, als warum wir gebetet hatten und gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Also das motiviert mich zum Beten, wenn ich denke, Gott hört mehr, als ich sage. Er gibt mehr, als worum ich bitte, über meine Vorstellungen hinaus. Gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit heißt es irgendwo, nicht dem gemäß meiner Vorstellung, sondern gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wie viel? Epheser 3,20, super. Gut, haben wir da ein Wandelslexikon. Genau. Gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wissen wir, hey? Schau dir mal die Schöpfung an. Die ist ja nur ein Abbild von dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und er gibt uns über die Maßen. Ich möchte nun schließen mit einem Gebet natürlich. Dann übergebe ich der Sabine wieder. Vater, ich möchte wirklich einen Gebetsgeist. Herr, ich möchte das Potenzial, das du uns gegeben hast, zum Beten. Den Schlüssel, den du uns in die Hand gegeben hast, den will ich brauchen. Herr, ich will im Glauben zu dir kommen und erwarte, dass du handeln wirst, weil du verheißen hast. Herr, und dort, was mir oder uns allen manchmal schwerfällt zu beten, dann komm du uns zu Hilfe durch deinen Heiligen Geist. Motivier du uns, Herr, dass wir unablässig beten, Herr. Dass wir im Glauben ringen, Herr, dass die Erweckung kommt, warum da schon lange gebetet wird im Wallis. Danke, Jesus, dass du dran bist, dass du Menschen rufst. Herr, dass du dich mit uns verbünden willst und uns mit dir verbünden willst. Herr, um das Tal erreichen. Herr, um Grösseres zu tun. Herr, um deinem Namen schön zu machen. Vater, gib uns den Gebetsgeist. Lass du uns Wächter sein auf deinen Mauern. Lass du uns Leute sein, Herr, die einfach flehen, die es verstehen, Herr, mit sich mit deinem Geist eins zu machen. Herr, Gebet soll etwas freudig sein, da bin ich überzeugt. Und wo uns die Freude fehlt, dann gib uns Gnade, Herr, dass wir durch deinen Heiligen Geist einfach in die Dimension von Gebet hineinkommen, die uns beflügelt. Herr, wo die Intimität mit dir so nahe ist, wo es einfach so wohl tut, Herr, zu flehen, zu erbitten und zu zeigen im Gebet, Herr. Danke, Vater, für deine Gnade und Güte. Danke, dass du so wunderbar, Herr, mit uns zusammenarbeiten willst. Du bräuchtest uns ja nicht. Eben wie gesagt, du kannst mit dem Finger schnippen, aber doch hast du dich entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten. Und dafür danke ich dir, Herr. Danke, dass du uns teilhaben willst, haben lassen willst an deinem Reich, Herr. Preis ich dir. Jesus, danke für deine Gnade und Güte. Preis und ehre sei deinem Namen. Amen.